Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen schönen Nachmittag. Die philosophischen Brocken sind heute im Gespräch mit Pia Palme. Pia Palme ist Musikerin, Komponistin und Mitbegründerin des Musikfestivals IMEI, das jetzt kürzlich im Rahmen von Wien Modern in einer langen Nacht stattgefunden hat. Hören Sie nun gleich das Interview, gestaltet von Natascha Gruber. Ich freue mich, dass wir heute bei dir sind, in deinem Studio. Die Radio Orange Werkstattgespräche sind heute bei dir zu Gast. Und meine erste Frage vorab ist gleich, könntest du vielleicht was sagen zu deinem Werdegang, zu deinem Hintergrund? Du bist Komponistin, wie ich schon gesagt habe. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du ja, diese Art von Kunst für dich gewählt hast, oder? Diesen Zugang zur Musik gefunden hast?
Ich denke, dass mir die Musik Räume eröffnet hat, seit meiner Kindheit. Es ist nicht unbedingt vorhersehbar gewesen, dass ich mich professionell damit beschäftige oder gar Komponistin werde. Aber der akustische Raum war einfach eine Erholung. Also ich bin am Rande von Wien aufgewachsen, in einer, sagen wir doch eher, man könnte sagen, ein bisschen spießig, also es war spießig, es war einfach diese 60er Jahre, Nachkriegsphase in Wien. Meine Familie hat eine jüdische Großmutter gehabt, was dazu geführt hat, dass Emotionen bei uns nicht angesprochen worden sind in der Familie. Es ist sehr, sehr viel unter den Teppich gekehrt worden und nicht darüber geredet worden. Und die Musik, das war sozusagen der Raum, wo diese Dinge dann für mich persönlich Platz gefunden haben, wo ich sozusagen eine Ergänzungswelt gefunden habe, eigentlich zu der nüchternen Alltagswelt. Wobei sich das bei mir interessanterweise immer vermischt hat. Das war dann die Alltagswelt teilweise auch wieder nicht so nüchtern, wie es scheint. Also es hat immer die Verbindung gegeben zu diesem, zur anderen Welt, zur Welt der Kunst.
Und waren diese akustischen Räume Musik, die du gehört hast, oder Musik, die du begonnen hast zu spielen auch?
Ja, es war beides. Also wir sind jetzt eigentlich auch in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, weil das ist Wahnsinn. Nämlich eigentlich die Wohnung meiner Eltern hier. Wie die damals gebaut worden ist, waren rundherum, das ist jetzt Sievering, sehr viele Heurige. Darunter auch der von Anton Karas mit dem dritten Mann, der hat dann mit dem Geld von dem Film einen Heurigen gebaut. Und wie ich hier als Kind gelebt habe, ist im Sommer aus ganz vielen Gärten Musik gekommen. Da sind hunderte Leute gesessen und haben teilweise gesungen, teilweise sind sie unterhalten worden von Schrammelformationen in verschiedensten Größen. Und im Sommer, wenn die Fenster offen waren, dann ist je nach Windrichtung ein Gemisch aus Musik zu mir ins Zimmer gekommen. Also im wahrsten Sinne, das war das einfach verschiedene Spuren, eine Mischung. Also das Mischpult hat der Wind bedient. Und aus den verschiedensten Richtungen ist da also ein unglaubliches Konglomerat an Geräuschen gekommen. Mhm. Auch natürlich einfach nur Windgeräusche, weil vor meinem Fenster auch immer wieder Bäume waren. Mhm. Wind in verschiedenen Bäumen, in Nadelbäumen, in Laubbäumen, das klingt alles immer anders. Ja. Vögel, Menschen, Straßengeräusche. Ja. Und ich habe dem irgendwie faszinierend gelauscht. Es waren auch immer Stimmen drunter. Also waren immer sehr viel teilweise martialisch klingende Gesänge, wenn dann die Betrunkenen so gegen 23:30 angehabt haben, Lieder zu schmettern. Das war also teilweise nahezu furchterregend martialisch. Okay. Nicht immer schön, ja.
Ja, ist klar. Verstehe. Und dein erstes Instrument, was war dein Zugang zum ersten Instrument?
Ja, also ich habe hier, Ausbildung? Genau da, wo ich gewohnt habe, in der Volksschule Blockflöte gelernt. Mhm. Schon also mit 6 Jahren. Und habe am Heimweg von der Schule improvisiert. Ich habe den ganzen Heimweg lang gespielt. Ich muss improvisiert haben, weil so viele Stücke habe ich gar nicht können. Und die Leute haben aus dem Fenster geschaut und haben mir gewunken. Und ich habe das damals genossen. Also
super. Wahnsinn.
Es war also sehr simpel, Blockflöte. Es ist von meinen Eltern, ist das nie gefördert worden, meine musikalische Tätigkeit. Sie wollten das eigentlich im Gegenteil eher unterbinden. Ja, deshalb bin ich sehr lange bei der Blockflöte geblieben und erst sehr, sehr spät zur Oboe gegangen, das war dann das nächste. Klavier dann auch. Und ich habe dann am Konservatorium der Stadt Wien begonnen zu studieren. Das war damals noch nicht Privatuniversität, jetzt schon. Also Blockflöte, Klavier, Oboe.
Toll.
Dann später kam auch Komposition dazu. Ja. Aber das habe ich nach dem 3. Jahr abgebrochen, weil man bei einem Kompositionsstudium damals wie heute sehr lang einfach nur, unter Anführungszeichen, nur Tonsatz studiert, also Kontrapunkt. Ja. Und wir hatten damals so einen Professor, der sehr viel Gregorianik gemacht hat. Habe ich an sich recht gern gehabt, aber irgendwann einmal habe ich mich dann gefragt, was das eigentlich soll. Und es war mir zu sehr Schreibtischtätigkeit. Ich habe dann, ich hab das dann abgebrochen.
Verstehe. Du hast einmal erwähnt, dass du Mathematik auch studiert?
Ja, also ich habe Mathematik und darstellende Geometrie studiert.
Danach oder?
Nein, eigentlich gleichzeitig. Das war also nach der Matura. Weil ich habe damals das Gefühl gehabt, ich muss was Gescheites unter Anführungszeichen auch noch studieren. Ich war nicht ein Mensch, der revoltiert nach außen hin damals, sondern die Revolution ist mir nach innen gegangen, indem ich mich einfach in diese innere Welten, also ich habe mir innere Welten konstruiert und aufgebaut, da passt die Geometrie dann gut dazu. Ich habe sie auch geliebt, das Darstellende Geometrie ist faszinierend, war damals auch noch ein Studium, wo man ganz viel gezeichnet hat. Computer ist noch nicht verwendet worden, das kam gerade erst in der Endphase meines Studiums und also sehr viel konstruktive Tätigkeit.
Das erste Stück, das wir gerade gehört haben zu Beginn, stammt aus deiner ersten CD auch. Orchidee oder Org-CD, wie man es
genau,
richtig ausspricht.
Genau, das H und das C sind vertauscht und man kann das nicht wirklich
sehr
aussprechen.
Subtil, ja. Sehr subtil, sehr
subtil. Es wird auch immer korrigiert vom Schreibprogramm. Hm? Ja.
Ist das Stück Raubein?
Ja.
Und da verwendest du schon elektronische oder arbeitest du schon mit elektronischer Musik eigentlich, Verbindung, Flöte? Und
das ist eigentlich aufgenommen auf einer zerlegten Supass-Blockflöte, ohne Kopfteil, mit einem Mikrofon innen mikrofoniert und mit einer Feedback-Technik aufgenommen. Und das gibt dann so also typische Feedback-Klänge, die so teilweise so glockenähnlich klingen. Es ist aber auch ein Kontaktmikrofon drauf. Das sind also so haptische Eindrücke, die auf diesem Flötenrohr entstehen, aufnimmt. Ich nenne das, oder man kann das nennen, ein Aerophon. Ja. Aerophon heißt Luftklinger. Mhm. Im Grunde genommen ist jedes Blasinstrument auch ein Luftklinger, weil es durch Luftschwingungen zum Klingern gebracht wird. Aber erst recht zu einem Feedback-Gerät ist ein Luftklinger, weil diese Feedback-Technik einfach Luft zum Schwingen bringt, und zwar zwischen dem Mikrofon und einer Lautsprecherbox.
Ja.
Das schaukelt sich gegenseitig auf und es entstehen Schwingungen. Mhm. Und das Instrument, diese Röhre, dient eigentlich nur der Formung der Schwingungen.
Interessant.
Also es steuert. Ja. Und das geht gerade mit dem Unterteil einer Supass-Blockflöte hervorragend. Mhm. Und es sind dann auch noch so diverse elektronische Geräte drauf, wie Loops, Delays.
Ja. Toll.
Ein Ringmodulator und eigentlich sehr viel in diesem Fall noch analoge Dinge.
Und Supass-Flöte heißt, dass es eine besonders tiefe Tonlage hat?
Die Supass-Blockflöte ist eine tiefe Blockflöte.
Ja.
Tiefste Ton ist ein F. Sie steht am Boden, ist ungefähr 2 Meter groß.
Ja. Toll, interessant. Und das war ungefähr in welcher Zeit, wo du begonnen hast, diese Verbindung klassisches Instrument mit Elektronik, wann hat das bei dir begonnen?
Ja, genau, also das war eigentlich ziemlich der Anfang, das war in den Jahren 2005, 2006, da habe ich mich sehr intensiv mit dem beschäftigt, also mit diversesten Mikrofonierungen und mit der Erweiterung des Instrumentes in eine Form von Elektronik, wobei damals habe ich sehr viel so auf unter Anführungszeichen nicht-akademische Underground-Musiker geschaut. Gitarristen zum Beispiel, was verwenden die? Die haben schon länger elektronische Bestandteile dazu verwendet. Ja. Bei Flötisten ist es eher nicht so häufig. Heutzutage, also jetzt, verwende ich viel mehr digitale Bausteine über den Computer, obwohl ich das Analoge noch immer sehr, sehr schätze. Ich habe ein paar analoge Teile, die ich nach wie vor liebe.
Toll. Du organisierst und leitest mit deiner Kollegin Gina Martello seit 2007 das Musikfestival IME, Festival für neue und elektronische Musik.
Ja.
Wie kommst du dazu oder wie seid ihr dazu gekommen, so ein Festival zu organisieren überhaupt und das durchzubringen?
Es ist uns aufgefallen, dass in Österreich viel zu wenig Musik von Komponistinnen gespielt wird. Und zwar kam das speziell in Beobachtung von Wien Modern in den Jahren 2005 und 2006. Das waren ganz schlimme Jahre für Komponistinnen. 2005 wurde nur ein einziges Werk von einer Komponistin gespielt, im ganzen Festival Wien Modern. Und 2006 3 Werke von 2 Komponistinnen. Und da war damals der Frust schon ziemlich groß, denn man braucht als Komponistin oder auch als Musikerin ein gutes Festival, um international wahrgenommen zu werden. Das ist sozusagen so ein Trittbrett für eine Wahrnehmung nach außen hin. Und wenn man keine Chance hat, da reinzukommen, dann ist das einfach nicht gut. Und wir haben damals 2006 angefangen, darüber zu diskutieren, was man machen kann. Und das Resümee war eben einfach, wenn uns niemand veranstaltet, dann machen wir das selber. Gina Martiello ist Stimmperformerin, Schauspielerin und hat sehr viele Stücke aufgeführt von Kollegen in der Szene der neuen Musik. Und wir haben angefangen zu zweit Fühler auszustrecken, wo man Geld bekommen kann, wo man einen Ort findet. Wir wollten auch einen besonderen Ort. Wir wollten nicht nur Musik von Komponistinnen aufführen, sondern auch die Rahmenbedingungen für Konzerte ein bisschen aufweichen. Also eine lockerere Atmosphäre, die Trennung zwischen Bühne und Publikum aufheben, soweit möglich, Improvisation und Elektronik als selbstverständliche Bestandteile. Und wir haben damals lange gesucht und das Kosmos Theater ist eines von diesen flexiblen Räumen in Wien, wo man sowas machen kann. Da gibt es nämlich nicht so viele, wo flexible Bühnengestaltungen möglich sind. Und überraschenderweise haben wir auch relativ schnell ein bisschen Geld bekommen und 2007 hat dieses Festival dann im Mai stattgefunden, deshalb E-Mai, elektronischer Mai. Mittlerweile findet es im Herbst auch statt, wir sind aber trotzdem bei diesem Namen geblieben. Es fragt sich jeder, was es soll, aber es ist so.
Super. Und im Rahmen von diesem Festival oder auch insgesamt komponierst du mittlerweile Stücke auch, die jetzt nicht nur du aufführst, sondern du komponierst auch Stücke, die dann von anderen Musikern, Musikerinnen aufgeführt werden. Ist das also richtig verstanden?
Der Kern des Festivals ist es eigentlich, dass Kompositionsaufträge an Frauen vergeben werden, ja, an österreichische Frauen, weil wir die Förderung nur in Österreich einsetzen können. Das heißt, wir finden Komponistinnen, die einen Kompositionsauftrag bekommen, die können dann machen, was sie wollen damit. Sie haben keine Limitierungen. Also sie können für elektronische Musik schreiben, sie können für Instrumente schreiben, sie können Solis aufführen, sie können selbst als Performerinnen auftreten. Die Ensembles sind natürlich von der Größe her schon ein bisschen beschränkt, weil man kann nur gewisse Dinge realistisch finanzieren. Und mit dieser größtmöglichen Freiheit ausgestattet schreiben die Komponistinnen oder überlegen sich etwas und wir versuchen das dann aufzuführen.
Vogel singen. Ah.
das Stück, das wir vorhin gehört haben, war auch ein dieser Stücke, das via E-Mail aufgeführt worden ist.
Genau, in Kooperation. 2011.
Ja.
Wir in einer Kooperation des Festivals Klangspuren mit dem Festival E-Mail.
Klangspuren ist in Tirol.
Ja, Klangspuren Tirol, genau. Ein sehr, sehr gutes Festival, also eines mit einem hohen Anteil an Komponistinnen und sehr innovativer Musik.
Ja, auch für neue Musik.
Ja, ja.
Und du hast dieses Stück speziell für dieses Festival komponiert.
Das Stück heißt Der kühnere Entschluss und ist für, ist für Stimme, ja, das hat eine lange Geschichte, das kommt drauf zurück. Ja. Das ist für Stimme, die wird in dem Fall von Gina Mattiello aufgeführt. Dann Oboe da Caccia, das historische Oboeninstrument, gespielt von Molly McDolan. Das ist eine hervorragende Oboistin, die sich sehr der zeitgenössischen Musik auf historischen Instrumenten widmet. Und ich habe zur Oboe eine besondere Beziehung, weil ich sie studiert habe. Also ich liebe diese Instrumente. Und dann ist noch dabei die Sprechmaschine von Kempelen im Nachbau von Jakob Scheidt.
Wow.
Johann Wolfgang von Kempelen, das war ein österreichischer Ingenieur und Beamter in der Monarchie, der hat einen so einen Sprechapparat erfunden. Der ist 1791 in einer Konstruktionszeichnung erhalten, also den Apparat selber gibt es nicht mehr, aber ein Künstler, Jakob Scheidt, hat ihn nachgebaut für das Kempelen-Archiv in der Angewandten. Und ich habe diesen Apparat quasi unter Anführungszeichen gespielt und ihm sozusagen Stimmgeräusche entlockt, auch mikrofoniert, so ähnlich wie ich das mit meinen zerlegten Blockflöten tue und elektronisch weiterverarbeitet.
Ja. Und wie kommst du zu dem Namen jetzt?
Also wie kommst du zu dem Stück und dem Namen? Also die Sprechmaschine war sozusagen der Fokus, also ein Stück für die Sprechmaschine. Mit der habe ich mich ziemlich lang schon beschäftigt. Es gibt eine ganze Reihe Stücke von mir, wo diese Sprechmaschine vorkommt. Das ist ein barockes Ding. Und sie arbeitet mit einer Art Doppelrohrblatt-Technik für gewisse Laute, die sich in der Oboe da Caccia wiederfindet. Das ist genauso wie das Doppelrohrblatt bei der Oboe da Caccia. Das heißt, ich habe da versucht, diesen Bogen rüberzuziehen zur Oboe. Auch die menschliche Stimme arbeitet auf eine ähnliche Weise wie diese Sprechmaschine. Also sie ist ja nachgebaut, der Stimme. Daher menschliche Stimme, die sich zum Teil auch mit der Oboe da Caccia auf eine ganz eigenartige Weise vermischt. Das klingt sehr, sehr stimmähnlich, die Oboe da Caccia. Ja. Auf der anderen Seite ist die Oboe da Caccia ein Instrument, das so einen kriegerischen und jagdähnlichen Ton hat. Also man hat es auch es wurde auch von Reitern gespielt. Man kann das umhängen, es hat so diese gebogene Form und es hat so einen leicht martialischen Ton, also sehr durchdringend. Und ich habe das Ganze daher verbunden mit einem Text. Es gibt zwei Texte, die in diesem Stück verwendet werden. Der eine ist von einer Grazer Autorin, Margret Kreidl, über Beobachtungen beim Singen, also wie geht es dem Körper, wenn man singt, also ein sehr, sehr schöner Text, Meine Stimme von Margret Kreidl. Und der zweite Text ist aus einem Buch, das ich von meinem Großvater geerbt habe, der war nämlich ein Oberst der K&K-Armee vor langer Zeit und da gibt es ein Buch in meinem Besitz über, das ist das Exerzierreglement für die K&K-Fußtruppen. Und das ist ein unglaublich witziges Buch zu lesen. Es ist fast so wie so Zen und die Kunst der Kriegführung. Es ist eine unglaublich genaue und weise Beobachtung von Schlachten, trotz des kriegerischen Inhalts finde ich es faszinierend, weil es auf eine Weise geschrieben ist, die eigentlich jetzt nicht vordergründig brutal ist, sondern sehr stark beobachtend und interessanterweise ist ganz stark die Eigeninitiative betonend. Es geht viel weniger um Gehorsam in diesem Buch als um Eigeninitiative. Und da gibt es diese eine Stelle, ich zitiere, Initiative ist die wesentliche Vorbedingung des Erfolges. In zweifelhaften Fällen ist der kühnere Entschluss der bessere. Ein Fehlgreifen in der Wahl des Entschlusses schadet weniger als Zaudern oder Unterlassen. Untätigkeit aber ist schimpflich.
Mhm. Ja,
toll. Das ist auch irgendwie der Bogen zu E-May, weil E-May auch eben genau aus einer Initiative heraus entstanden ist. Es war eben dieses, den kühneren Entschluss zu fassen, etwas zu tun und nicht einfach nur zuzuschauen. Und
sehr passend.
Das ist auch für mich als Komponistin einfach da geht es auch immer wieder um Entscheidungen beim Komponieren.
Ja, ja.
Was mache ich als nächstes? Gehe ich jetzt dorthin, dahin? Verwende ich diesen oder jenen Klang?
Und,
Ich finde das toll,
sehr treffend. Eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert und die ich immer wieder meine Gäste frage, mit denen ich Ateliergespräche durchführe, ist die des der Arbeitsweise, klarerweise, also der Arbeitstechnik, wie geht man vor, und da sind kreative Prozesse involviert, die jeweils verschieden ausschauen. Die schauen in der Philosophie, in den Geisteswissenschaften anders aus als in der visuellen Kunst, und in der Musik, denke ich mal, sind das noch einmal sehr interessante Prozesse, die jetzt dann diesen kreativen Prozess oder den Prozess überhaupt von einer Idee zu, in dem Fall Notation, herstellen. Und das ist für mich etwas, das für mich eigentlich eine Welt ist, die für mich am rätselhaftesten noch ist, weil ich selbst habe zur visuellen Kunst einen ziemlich guten Zugang und kann das nachvollziehen. Aber die Weise des Komponierens ist dann in deinem Fall, was, wenn man sagt, das ist so eine deiner Herztätigkeiten deines Berufes. Würde mich jetzt interessieren, was deine Technik oder wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, ja, dein Prozess ist, wie du deine Stücke zu Papier bringst oder angefangen ist von der Idee und auch welche Instrumente du dann einsetzt, weil wenn man das jetzt verfolgt oder soweit ich das verfolgt habe, sind die neueren Stücke ja Stücke, wo du andere Musiker, Musikerinnen aufführen. Ne?
Das Handwerk ist das eine, das andere ist der kreative Prozess. Also man muss das Handwerk beherrschen, das ist einmal die eine Geschichte. Da gehört dazu, dass man eine Notation findet, eine Form der Notation, die einem gefällt. Das ist auch nicht leicht, gerade heute, weil es gibt eine sehr große Bandbreite von Notationsformen. Das andere ist der kreative Prozess, der bei jedem anders ausschaut und bei jeder anders ausschaut. Also ich persönlich komme von der Improvisation. Ich bin über die Improvisation zum Komponieren gekommen. Einfach, dass Dinge sich immer mehr formalisiert haben und dann eben auch die Möglichkeit, andere einzubinden. Also wenn ich allein spiele, kann ich mir auch viel auswendig merken, aber bei anderen, da muss ich das irgendwie mitteilen können. Für mich ist irgendwie es gibt sowas wie einen ersten Gedanken, der aus dem Raum entsteht. Das ist quasi so das Kreative dran. Also das ein erster Gedanke. Und der zweite Schritt ist dann, oder ziemlich gleichzeitig, wie setze ich den um? Wie entscheide ich mich in der Umsetzung? Also Komposition besteht für mich genauso wie Improvisation irgendwie aus zwei Dingen. Aus einem ersten Gedanken, so einer Art kreativen Entstehen aus dem Raum heraus und dann eine Umsetzung dessen. Da brauche ich dann das Handwerk, eine Tätigkeit. Da muss ich mich dann dazu entschließen, folge ich diesem ersten Gedanken, nehme ich ihn auf und wie bringe ich ihn zu Papier oder in den Computer oder sonst irgendwie rein.
Und dieser erste Gedanke, ist das etwas, das dich zum Beispiel anregt über ein gewisses Thema, das dich jetzt beschäftigt, oder ein Buch oder eine Reise?
Das ist irgendwie ganz interessant. Der erste Gedanke entsteht wirklich von selbst und der gehorcht seinen eigenen, für mich, also meiner Beobachtung, gehorcht das seinen eigenen Gesetzen. Das entsteht wirklich aus dem Raum heraus, aus dem offenen Raum. Und ich kann es nicht erzwingen. Ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, so, jetzt komm, das geht nicht. Ich kann nur Raum lassen. Also ich kann gewisse Dinge tun, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass erste Gedanken auftreten. Ganz wichtig ist für mich, das Vertrauen zu haben, dass welche kommen, weil irgendwann mal kommen sicher Gedanken, also Ideen oder sozusagen ein kreativer Impuls, das kommt. Also auch wenn ich glaube, es kommt nichts, es kommt irgendwann, es gibt es gar nicht. Aber man kann es nicht erzwingen, man kann dem nur Bedingungen schaffen. Und für mich ist irgendwie eine ganz große Bedingung, ist irgendwie so eine Art, so ein entspannter, quasi nebelhafter fast Geist, so ein möglichst großes Fallenlassen aller mentalen und körperlichen Aktivitäten, und dann kommt man auf einmal, kann das, also man kann es irgendwie, es ist total schwer zu beschreiben. Also ein schönes Zitat auch von meiner jetzigen Tutorin in Huddersfield, Lisa Lim, die gesagt hat, also der kreative Prozess gehorcht keinerlei Gesetzmäßigkeit. Es gibt keine vorgefassten Ideen, wie ein kreativer Prozess abzulaufen hat. Also es kann auch jedes Mal anders sein.
Also in Huddersfield machst du gerade ein PhD-Programm
für Komposition.
Ja. Und das heißt also für dich, also wenn ich das richtig verstanden habe, es geht einmal in erster Linie darum, die Infrastruktur zu schaffen oder den Raum, den Ermöglichungsraum, in dem dann sozusagen diese Prozesse dann einen Platz haben oder stattfinden können. Das ist bei dir, wie du sagst, wahrscheinlich eher die Wohnung, hast du gesagt?
Ja, das ist momentan bei mir eher die Wohnung. Also bei mir ist es so, dass ich in diesem kreativen Prozess unglaublich tief einsinke. Ich bin komplett woanders und funktioniere im Alltag nur beschränkt während dieser Zeit. Also das ist sicher nicht angenehm für meine Umgebung oder auch für meine Freunde, weil ich kann kaum reagieren, wenn mich jemand anspricht. Ich brauche Pausen, ich muss rausgehen, ich brauche auch Bewegung zwischendurch, aber das muss ich bestimmen können. Und es ist wirklich wie ein vollkommen entrückter Zustand in einer anderen Welt, von dem ich dann versuche, eine Brücke zu spannen durch die Notation zu einer möglichen Aufführung.
Das heißt, der Gedanke...
Es ist nicht leicht, damit umzugehen. Ja. Also,
Was du beschrieben hast, das Gedanke, ist das ein Ton oder ist das ein Wort oder ist das ein Bild oder eine, was man sagen würde, etwas, das ist gar nicht noch, das sich erst manifestiert in der Notation. Was meinst du mit Gedanken?
Es kann alles möglich sein, genau. Also es ist einmal eine Idee, wie das Stück beginnen kann, ein Suchen nach einem tonalen Material, auch nach Bewegungen, die wichtig sind für das Stück. Also in meinen Stücken geht es sehr oft eigentlich um eine Sonifikation von gedanklichen Prozessen, Gefühlen oder körperlichen Prozessen. Also wie zum Beispiel vorher dieses Stück mit dem kühneren Entschluss. Da war dieser wunderbare Text von Margret Kreidl über die körperlichen Empfindungen beim Singen. Also was passiert im Körper oder auch im Denken, wenn ich singe? Was spielt sich da ab? Und das ist sozusagen quasi eine Sonifikation von dem. Das kommt auch im nächsten Stück, Lip of the Real. Das ist überhaupt ganz stark gekoppelt mit dem Gedankenprozess und der Stimme auch wieder. Wie kommen Gedanken so weit, dass sie sich überhaupt äußern? Wie kommen Gedanken in eine Form von Kommunikation und finden einen Weg über Stimme zu anderen Menschen oder in die Umwelt hinaus?
Spannender Prozess, auf jeden Fall, ja.
Das wirklich Spannende ist, dass ich eigentlich nicht bestimmen kann, wenn ich drin bin, was rauskommt. Stop.
Ja, das war ein Ausschnitt
von Lip of the Real 2012. Dieser Text ist übrigens, also der jetzt in diesem Stück verwendet wird, ist von Anne Waldman, eine amerikanische Autorin, mit der ich schon sehr lange zusammenarbeite und die ich sehr schätze. Mhm. Und das Besondere an ihr ist, dass sie mir auch erlaubt, ihre Texte zu zerstückeln, was ich nämlich in meinem Kompositionsprozess tue. Mhm. Und das ist nicht so ohne weiteres der Fall. Also Autoren mögen das im Allgemeinen nicht, ist ja klar. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite ist die Art, wie ich Stücke komponiere, eben sehr stark quasi haptisch. Meine Aufmerksamkeit fällt auf ein Wort und das erzeugt in mir eine Tonvorstellung, eine Bewegungsvorstellung, eine Klangvorstellung. Und von dem kommt dann sofort das nächste Wort. Und ich schaue weniger auf die Reihenfolge der Worte, sondern es geht mehr um diesen haptischen Prozess, wie wenn man verschiedene Steine vor sich liegen sieht und dann greift man sich einzelne heraus, weil sie einen quasi anspringen. Aber das ist also ein eigenes Kapitel. Lip of the Wheel. Mhm. Bei diesem Stück ist auch ein Kehlkopfmikrofon dabei. Das hat die Sängerin rum und das betätigt sie über Knopfdruck. Das kommt eigentlich aus der Kriegsführung. Das kommt, das ist entwickelt worden, damit man in Panzern zum Beispiel miteinander reden kann, wo es irrsinnig laut ist und man eigentlich nichts mehr versteht. Wird auch eingesetzt beim Motorradfahren, so weniger. Oder auch von Leuten, die mit Ego-Shootern spielen, damit sie ein möglichst realistisches Kampferlebnis haben. Mit diesem Mikrofon lasse ich die Sängerin mit geschlossenem Mund sprechen. Ja. Und zwar über ihre Gedanken während des Singens auch. Das sind einfach Dinge, die mich beschäftigen.
Sehr interessant.
Überhaupt ist die Stimme für mich momentan total im Vordergrund. Mhm. Ich bin irgendwie besonders eigentlich durch das Studium in Huddersfield auf die Stimme gekommen. Es gibt in England eine ganz starke Tradition des Vokalgesanges, also vokaler Musik, auch zeitgenössischer Musik, viel stärker als bei uns. Mhm. Und ich finde das einfach total spannend, weil die Stimme hat für mich so eine politische Dimension. Also ich komme immer mehr drauf, dass überhaupt zeitgenössische Musik auch unglaublich politisch ist, auch wenn sie vorgibt, nur abstrakt zu sein.
Ja.
Das ist das Ganze, die ganze Musikwelt in ihrer Struktur ist sehr, sehr stark von gesellschaftlichen und ökonomischen Zwängen geprägt, viel mehr als man glaubt.
Ja.
Und damit auch als Komponistin zu spielen, finde ich sehr spannend. Also dieses Lip of the Wheel, das hat auch irgendwie so für mich die Frage behandelt, als Komponistin und Frau, Composer, Woman, bin ich da was anderes und was bin ich, wenn? Und jetzt dieses letzte Stück, das Bear Branches, das irgendwann für sehr viele Stimmen geschrieben war, ist irgendwie noch politischer geworden. Ich bin irgendwie total in diese politische Ebene abgerutscht. Weiß eigentlich gar nicht, was ich da jetzt mache. Frage ich mich selbst, welches bodenlose Terrain sich da öffnet.
Wird man sehen. Wird man sehen, glaube ich. Aber da waren jedenfalls zwei Chöre.
Da waren zwei Chöre, ein Erwachsenenchor, der Wiener Kammerchor und ein Teil eines Jugendchores.
Sehr schön.
Wiener Jugendchor.
Sehr schön, ja.
Ganz, ganz fantastische Jugendliche. Mhm. Ja. Und zwei sehr, sehr gute Solistinnen, also Spitzensolistinnen. Die haben quasi nach herkömmlichen Noten gesungen und der Chor nach Audiopartituren, die waren über Kopfhörer quasi ferngesteuert. Die haben nur gesungen, was sie gehört haben über Kopfhörer.
Ja, genau,
Was für die Chorsänger unglaublich schwierig war, weil sie das überhaupt nicht gewohnt sind und weil sie das sehr unsicher macht, wenn sie keine Noten vor sich haben. Also sie wissen nicht, wie sie ihre Hände halten sollen, wie sie stehen sollen, wo sie hinschauen sollen. Also das hat zum Teil in absurde Gestik seitens der Sänger geführt. Ich habe da versucht, nicht einzugreifen und sie einfach zu lassen.
Wie bist du zu der Idee gekommen, zum Beispiel das so zu machen? Mit diesen?
Ich habe schon im Jahr 2009 einmal ein Stück für Audiopartituren, mit einer Audiopartitur gemacht. An sich ist das eine alte Geschichte, dass man Musiker über Kopfhörer sozusagen spielen lässt. Mhm. Also an sich gibt es in der Musikgeschichte schon lang, dass man nach Gehör spielt. Das ist ja überhaupt eigentlich die Entstehung von Musikweitergabe, dass man etwas nach dem Gehör spielt. Das kann man auch gleichzeitig machen. Und ich verwende diese Technik, weil ich finde, dass sie eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit reinbringt in der Wiedergabe. Ich mag das auch, dass dadurch Stücke ein bisschen erodiert werden, also verwaschen werden. Und ich habe das im 2008, war das im MAC, einmal eingesetzt für einen riesigen Chor von 100 Leuten, der aus zwei Solostimmen heraus generiert worden ist, die alle nur nach Gehör dann gewisse Passagen dann weitergesungen haben. Und ich versuche dieses Prinzip zu verfeinern, es ist nicht immer leicht, also ich sehe auch, dass ich ein paar Dinge noch ändern muss, weil es für die Sänger nicht so leicht ist,
das zu tun. Ich habe es sehr toll gefunden, sehr gut gefallen. Auch diese Zweige, die da dann gebrochen worden sind.
Ja, das war ein Geräusch, Geräusch von brechenden Zweigen, das ist so ein leichtes Knacken. Ja, so ein, also das spielt natürlich auf den Titel des Stückes an. Ja. Das kommt eigentlich aus dem chinesischen Bare Branches, das ist der Ausdruck in China für den männlichen Bevölkerungsüberschuss. Das sind sozusagen Männer, die sich in keiner Weise irgendwie gesellschaftlich einbringen und fortpflanzen können. Deshalb eben die kahlen Zweige, die kahlen Äste. Und es gibt in ganz Asien ungefähr 100 Millionen über, unter Anführungszeichen, überschüssige Männer, das heißt einfach zu wenig Frauen um diese Zahl. Das wiederum, weil die Frauen vor oder nach der Geburt, auch nach der Geburt nach wie vor ganz stark umgebracht werden.
Ja, E-Mail 2012 ist gelaufen. Bist du gut über die Bühne gegangen?
Ja,
kann man sagen.
War sehr, sehr anstrengend, aber ein ganz tolles Konzert mit ganz tollen Stücken von wunderbaren Komponistinnen, die zum Großteil eben Auftragswerke von IME waren, von dem Festival IME.
Und wie geht's weiter? Die nächste Zukunft, was wird die bringen?
Also ich habe jetzt in der nächsten Zukunft ein paar kleinere, unter Anführungszeichen, Konzerte. Sollte auch wieder die nächsten Stücke schreiben. Im Dezember wird der kühnere Entschluss in Graz aufgeführt, beim Interpenetration Festival. Auch ein ganz tolles Festival, also eines der wenigen, wo so diese Art von experimenteller Musik Platz findet. Mhm. Als nächstes muss ich dann möchte ich ein Stück Musiktheater in Angriff nehmen, für das ich eine Förderung bekommen habe im Jahr 2013. Abstrial. Das wird eine größere Entwicklung. Und dann gemeinsam mit der italienischen Choreografin und Regisseurin Paola Bianchi. Interessanterweise mit einem Koch- und Food-Aktivisten. Ivan. Und mit der Elektronikmusikerin Electric Indigo.
Und dann ist noch die PhD-Arbeit zum Schreiben, oder? Irgendwann.
Ja, genau. Genau. Immer wieder, also alle Stücke fließen eigentlich da ein.
Super, ja. Ja, ich sehe ein volles Programm. Super. Ich bedanke mich hiermit für das tolle Interview und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke für die Einladung.
Ja, danke ebenso. Und ich verabschiede mich mit einer Hörprobe von dem Live-Ausschnitt vom Bare Branches von letzter Woche. E-Mail. Schönen Nachmittag. Und danke fürs Zuhören.
A face fixed, teeth white, flaming hair, liberated.